Die 21. Bildkunstkameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2019, Thomas Mauch. Das dritte Gespräch führte die Filmkritikerin Hanna Pilatschik.
Herzlich willkommen zurück zum dritten Gespräch mit Thomas Mauch. Und ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch moderiert geführt wird von Hanna Pilatschik. Sie hat Politik und Rechtswissenschaft studiert in Hamburg und Glasgow, war Medienredakteurin bei der Taz, dann bei Neon und seit 2009 ist sie Redakteurin im Kulturressort bei Spiegel Online und da schwerpunktmäßig auch für den Film zuständig. Sonst auch Texte bei Cargo und anderswo lese ich immer mal sehr gerne. Sie ist seit mehreren Jahren Jurorin, so ist das Wort, beim Grimme-Preis und bei der Duisburger Filmwoche. Sie ist oder sie war, da bin ich mir nicht ganz sicher, Mitglied im Kuratorium des Hauses des Dokumentarfilms und im Beirat des Verbandes der Filmkritik. Und neben den zahlreichen journalistischen Texten hat sie auch ein Buch herausgegeben über Dirty Dancing. Und ja, jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ich hoffe, das ist kein Geheimnis, aber das
überhaupt
findet
nicht.
Man ja
nein,
leicht
nein.
Aus. Gut, Hanna.
Das gehört auch genau in die Reihe, auch wenn es mir vielleicht nicht der eine oder andere glauben mag. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, das dritte und letzte Werkstattgespräch mit Thomas Mauch moderieren zu können. Bevor wir aber mit den Clips anfangen, uns den Film ein bisschen anhand der Filmausschnitte erarbeiten und dann auch mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen, würde ich gerne nicht mit einem Bildausschnitt anfangen, sondern mit einem Tonausschnitt, dass wir mal gemeinsam ein Hörerlebnis haben. Wieder ab. Der Song ist von der Gruppe Schneewittchen und heißt Unter dem Pflaster ist der Strand. Und ich fand den so besonders, der wird wohl auch viel noch an Lagerfeuern gesungen und gehört zu so Pfadfinder-Liederbibeln. Der hat ja so eine ganz andere Tonalität als Ihr Film. Und ich wollte zum Einstieg wissen, wenn Sie jetzt so den Slogan oder die Worte hören, unter dem Pflaster liegt der Strand, ist der Strand, was für Assoziationen haben Sie da? Was Optimistisches, wie in dem Song, bisschen das Grüblichere aus dem Film oder ist das für Sie mittlerweile völlig sinnentleert?
Also ich würde sagen, ich habe optimistischere Vorstellungen.
Ja.
Ich meine, tut das? Nein, es tut nicht. Muss man das auf den Knopf drücken?
Ja. Man muss das.
Ja. Ah. Hallo? Ja, wunderbar. Also ich habe optimistischere Vorstellungen, rein gefühlsmäßig. Ich habe natürlich keine unbedingt deutsche Vorstellung, sondern eher französische Vorstellung. Das stammt ja aus den 68ern in Frankreich. Und nein, ausgesprochen positiv.
Und wie war das 1974, als der Film entstanden ist? Wie hat Ihnen Helmer Sanders Brahms das Projekt vorgestellt?
Tja, wie hat sie mir das vorgestellt? Sie hat gesagt, wir drehen mit der Mischa, mit der Grischa, das ist eine sehr schöne Frau, und mit Heini, das ist ein sehr interessanter Mann, der seine gewissen Schwierigkeiten hat, und das ist das Thema. Das sagte ich, gut, das ist nicht sehr originell, aber es ist umfassend.
Warum fanden Sie das nicht originell? Das war ja schon auch ein Bruch in der Filmgeschichte, so
na, diese Beziehung. Man kennt sehr viele attraktive Frauen und die haben mit Männern zu tun, die Schwierigkeiten mit sich selber haben. Insofern ist das nicht so originell. Ne?
Aber so wie die Frau hier inszeniert wird und wie auch ihre Konflikte den Raum einnehmen in dem Film, den sie haben, und auch eben nochmal gesellschaftlich kontextualisiert sind, ist das doch schon neu gewesen.
Ja, das stimmt. Dazu kommt natürlich, dass die Helma nicht eigentlich Regie im normalen Sinne machte, sondern das waren die drei eigentlich zusammen. Denn derartige intimen Geschichten können sie nicht verordnen. Das muss in einem, nicht nur in einem Einverständnis, sondern in einer allgemeinen Koproduktion muss das passieren, sonst würde das nicht funktionieren. Wir waren allgemein in einer Einstellung und ich gehörte ja dazu irgendwie, zu diesem Dreierclub. Und ich habe das sehr gemocht, weil ich mit denen sehr gut auskam. Ich kannte keinen vorher, ich kannte auch die Helma nicht, das war der erste Film, den wir zusammen gemacht haben.
Wie entstand dann der Kontakt? Woher hat den vermittelt?
Über den Alexander Kluge ging das. Ich habe sie bei ihm im Schneiderraum kennengelernt und dann wollte sie irgendwie bei ihr ein Freund von mir, beziehungsweise ein ehemaliger Assistent von mir, der hieß Dieter Lohmann, war damals ein recht bekannter Kameramann, der auch mit Fassbinder gedreht hat, der sagte: Was du so alles willst, das ist ein bisschen schwierig, sagt er zu Helmer. Ich glaube, du musst dich an den Thomas Mauch halten. Da sagt er: Wer ist denn das? Sagt, das ist der Kameramann, der, glaube ich, zu dir passen könnte. Das hat er mir aber nicht erzählt, sonst sie hat mir das später erzählt. Und das habe ich erstens mal auf alle Fälle als Kompliment aufgefasst.
Das war ein Glücksfall, dass es dann so passte.
Ja, das war ein Glücksfall. Und da stand ich dann in diesem Viererclub mit mir zusammen und das hat sich so entwickelt und ich fand das wunderschön, was für einen Pep hauptsächlich die Grischa hatte. Das war eine unglaublich anregende Person, was die alles so erzählte. Und gleichzeitig war sie stockkonservativ. Das war eine wunderschöne Mischung.
Sehr gut. An das Thema Intimität wollte ich auch eigentlich gleich mit dem ersten Clip anschließen, wenn wir da mal anfangen könnten. Das ist die Szene, nachdem sie halt festgestellt haben, dass sie eingeschlossen sind in der Garderobe und der Heinrich oder Heini sich dann gemütlich macht und dann quasi sie auffordert, doch zu ihm zu kommen. Die Szene würde ich dann gerne mal inklusive dieses seltsamen Schnitz, auf den wir gleich auch gleich zu sprechen kommen sollten, dann anschauen.
Ach, das ist gewollt.
Das ist gewollt, genau.
Ich dachte, es wäre hängen geblieben.
Nee, weil es mir eigentlich um den Schnitt davor ging, aber den vielleicht mal kurz noch zurückgestellt, weil Sie es ja selber schon angesprochen haben, das ist ein ganz anderes Set, stelle ich mir vor, gewesen als die Sie von halt den Zusammenarbeiten mit halt dem Klug oder Reiz kannten, ein auch Set, an dem improvisiert wurde. Wie hat Helma Sanders-Brahms das zusammengestellt? Welche Prozesse hat sie erstmal ermöglicht, bis halt eben solche Szenen zustande kommen konnten?
Ja, aber da war ich noch nicht im Boot. Sie hat sich mit den beiden sehr gut verstanden, oder da gab es auch verschiedene Spannungen, was ja dazu gehört. Ohne Spannung kann man sich ja auch nicht gut verstehen. Sie brachte mich da in diesen Club rein und wir waren dann sofort ein Viererclub in dem Sinne. Aber improvisiert war natürlich alles. Ich habe eigentlich, seitdem ich meine Filmkarriere, wie man so sagt, angefangen habe ich improvisiert. Und ich dachte, irgendwie improvisiert man beim Film überhaupt. Hinterher stellte sich dann raus, dass das nicht bei allen Filmen der Fall ist. Und ich habe das auch manchmal vermisst. Aber naja, es ist so, wenn man als Kameramann bei einem Film ist und es wird improvisiert, dann kann man sich vielleicht wohlfühlen, aber man kann auch natürlich noch eine Sehnsucht nach Ordnung haben. Wenn aber die Ordnung kommt, dann hat man wieder Sehnsucht nach der Improvisation. Also mir ging es zumindest eine Zeit lang so, aber eigentlich konnte mich nichts wirklich überraschen. Vom Kluge war ich jegliche Überraschung gewohnt und vom Edgar Reitz nicht so sehr. Und von den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, das waren die Studentinnen von der Filmabteilung, die brachten das selbstverständlicher, diese Improvisationsgeschichte an. Die Männer, die wussten, dass das nicht üblich ist. Ne? Aber,
Wie wurde da über die Rolle der Kamera gesprochen? Wie nah durften Sie rangehen? Gab es da bestimmte Verhandlungsprozesse, aus welcher Perspektive Sie filmen durften?
Nein, um Gottes Willen, nein, das gab es alles nicht. Das hätte nicht zur Improvisation gepasst und das hätte auch nicht zu meinem Arbeitsstil gepasst. Mir wurde gar nichts gesagt. Ich habe mit denen diskutiert über die Männerprobleme, über die Frauenprobleme, über Probleme von Paaren. Diese ganzen Geschichten, wo jeder ja glaubt, dass er irgendwie Fachmann ist, ne? Hinterher stellt sich dann raus, das ist dem doch nicht so, aber wie auch immer. Ich bekam überhaupt keine technischen Vorträge. Ich habe geguckt, was für ein Licht in der Wohnung ist. Ich habe geguckt, was es für Birnen-Effenwelle in der Wohnung gibt und hauptsächlich, was für Sicherungen es in der Wohnung gibt. Und das war's. Ich hatte einen sehr guten Assistenten, einen Herrn Wolfgang Knigge, den ich seitdem vergeblich ihn zuletzt mal gesehen habe, vergeblich suche. Er erzählte mir lediglich, dass ein Ahne der Herr von Knigge war, der berühmte Herr von Knigge. Und der hat seinen Adel freiwillig aufgegeben, weil er Sozialist war. Das fand er nicht, dass sich das gehört, dass man einen von Titel hat. Das war ein hervorragender, riesengroßer Mann von mindestens 2,10 Meter. und ein absoluter Spitzenassistent. Und der brachte es fertig, trotz seines voluminösen Körpers, sich unauffällig zu verhalten. Also es ist eine Frage der geistigen Einstellung, nicht unbedingt des dünnen oder dicken Körpers, die Leute als Möbel dann im Raum erscheinen lassen. Also jedenfalls, das war alles irgendwie wunderbar. Das hat alles funktioniert und wir haben nie über Technik geredet. Ich habe höchstens mal eine Birne ausgewechselt, die mir zu dunkel war oder zu hell war und das war's. Wir hatten eine Kamera, eine 35mm Kamera und wir hatten ein Stativ und ein kleines Stativ und ein großes Stativ und das war's auch schon. Und wir hatten keinen Beleuchter und keinen, der uns half und alles so.
Trotzdem ist die Szene ja sehr genau konstruiert. Also man sieht Grisha erstmal als Projektion. Ja. Heinrich liegt im Vordergrund und sie ist erstmal Projektion in dieser Glastür.
Richtig.
Und dann wird sie rangeholt, bis man halt eben das Close-Up hat. Und dann ist auf einmal dieser Schnitt, dass sein Kopf verschwunden ist, nachdem sie rangeholt wurde.
Ja.
Das war für mich einer der ersten sehr verblüffenden Schnitte in dem Film. Ich finde, der hat viele sehr abrupte Schnitte, sind ja viele Prozesse, Begegnung von Figuren, wo mir manchmal der Anfangspunkt fehlt und manchmal der Schluss. Und das war so der erste Schnitt, wo ich dachte, ob ihnen der gefallen hat, weil der ja ihre doch sehr gleitende Kameraarbeit auf einmal sehr abrupt beendet.
Diese erste Geschichte, die hat zum Teil Knicke selber gedreht, weil ich noch nicht da war. Ich war irgendwo, ich weiß nicht warum, ich noch nicht am Set war. Und als ich dann kam, stellte ich fest, haben die mir das alles erzählt und es ist ja noch nichts zwischen den beiden passiert. Ne? Das passierte erst später in der Wohnung. Ne? Und da passierte erst etwas und da gab es auch keinerlei Absprache. Es gab die Absprache zwischen den Dreien, das heißt eigentlich zwischen den beiden, zwischen dem Paar. Die Helma, die auch hinterher, wie sie ja vielleicht im Titel erkennen konnten, sich unter Regie nicht verewigt hat, sondern ein Film von, und dann kommt ihr Name und dann von den beiden kommt der Name. Und das ist auch ziemlich so die Situation gewesen. Und dann kommt meiner und dann Assistenten und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist alles ziemlich realistisch. Aber es gab eine Diskussion, nicht was man zeigen konnte, was man nicht zeigen konnte. Das war den beiden Darstellern überlassen. Sie wissen ja, wo die Kamera steht und dass die Kamera nicht fliegt. Und sie wissen, dass man, wenn man etwas zeigt, was die Kamera von dieser Position aus sieht, dass man als Schauspieler dafür verantwortlich ist. Und das hat sich so entwickelt, dass ich daraus die zärtlichste Liebesszene entwickelt habe, die ich eigentlich kenne so im Film. Das war ein unverhofftes Geschenk, das plötzlich sich auf einen herabsenkte wie eine Glückswolke. Und natürlich konnte es nicht dabei bleiben. Ne? Das Glück hat ja Flügel, bekanntlich, und fliegt ganz schnell weg. Und man merkt es ja, wie es dann über wegflog. Und das war dann aus der Realitätserfahrung der beiden natürlich, aber die Helma hat dann diese Geschichte so ein bisschen gegliedert und was man zuerst braucht und was man nachbraucht und alles so. Aber was mich dann störte und hauptsächlich jetzt wieder stört, aber dann doch wieder befriedigt, das war das Befragen der sogenannten Arbeiter, ne, der sogenannten arbeitenden Klasse. Und das hielt ich schon damals für ungeheuer naiv. Gleichzeitig fand ich es rührend, dass wenn man was über die arbeitende Klasse erfahren will, dass man da hingeht. Und die Leute fragt, das erschien mir logisch, aber nicht absolut üblich. Und sie traf ja dann auch sehr angenehme Frauen, die sehr offen waren und sich sehr, sehr, sehr offen geäußert haben zu diesen ganzen Geschichten. Ich habe das später noch in verschiedenen Filmen gesehen, als es richtig Mode war, die Leute auszuquetschen. Und die mochte ich alle nicht. Das war mir alles etwas peinlich. Aber hier war mir nichts peinlich. Und das fand ich sehr angenehm.
Mhm. Ich mag das auch sehr gerne. Das ist ja nochmal so eine doppelte Zeitzeugenschaft, die da reinkommt.
Ja, ja.
Genau. Aber nochmal ausgehend von diesem Schnitt, den ich halt eben so kontraintuitiv fand, dachte ich nochmal, Sie haben ja viel mit wirklich invasiven Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, die also wirklich in die Bilder, würde ich sagen, eingreifen, sei es nun halt eben mit solchen Schnitten. Sie haben ja auch Ulla Stöckel zitiert und gesagt, das ist eigentlich ein Schnittfilm, den wir hier gezeigt haben. Werner Schröter mit der Musik und Helmer Sanders Brahms mit dem Voice-Over. Was Gibt es da noch eine Autonomie des Bildes? Würden Sie sagen, die sollte man immer noch so erhalten? Die versuchen Sie mit Ihrer Kameraarbeit gegen solche Eingriffe zu verteidigen? Oder ist das ein verlorenes Spiel, wenn man erst anfängt so zu denken?
Na, das Spiel spiele ich ja nicht. Ich spiele ja nicht den, ich bin ja der große Kameramann und jetzt komme ich, um Gottes Willen. Ich habe mit denen gearbeitet, absolut mit denen. Und ich war ganz überrascht, besonders auch zum Beispiel bei Werner Schröder, wie wenig er mir dazwischen geredet hat. Er hat nur einmal, kann ich mich erinnern, hat er gesagt, darf ich mal? Und dann nahm er die Kamera und schwenkte sie hoch, weil er ganz oben im Himmel eine rosa Wolke sah. Und diese rosa Wolke hat er zweimal, dreimal aufgenommen. Das Ganze war eine Sache von 10 Minuten und dann war es vorbei. Und das hat er auch reingeschnitten, und zwar in dem Moment, wo diese Frau starb. Und wenn er mir das vorher erzählt hätte, hätte ich gesagt, oh Gott, das wird aber ein bisschen kitschig oder etwa nicht. Aber so wie er es reingeschnitten hat, war es zwar kitsch, aber es war im Stil. Es war die ganze neapolitanische Geschichte zusammen mit der Opernszene von Italien und der Operszene im Kopf von Werner Schröder und die Oper als solche, die er ja sehr liebte. Und es passte dann irgendwie. Das habe ich ziemlich schnell begriffen, diese Sachen. Und ich habe nie gegen Werner Schröder gearbeitet, auch nicht andeutungsweise, sondern ich wollte ihn unterstützen. Und das klappte auch, das funktionierte auch.
Mhm. Aber wie ist das mit Voice-Over? Das ist ja was, was Sie halt nicht in der Kamera drehen können. Das kommt ja erst später hinzu. Haben Sie da nicht manchmal das Gefühl gehabt, da wird Ihnen das Bild zerquasselt oder
nein,
redet Ihnen
nein,
ins
nein,
Bild
nein.
rein?
Nein, ich bin kein singulärer Künstler, der immer sauer wird, wenn jemand irgendwie sich in sein Gefilde mischt. Bestimmt nicht. Das denke ich an, sage, oh, das ist gut. Das ist gut, das ist in Ordnung. Oder haut nicht so ganz hin. Aber um Gottes Willen, jeder Regisseur, sagen wir mal in diesem, darf machen, was er will. Eventuell bin ich nicht damit einverstanden, das sage ich ihm auch. Vielleicht kommen wir dann zu einem gemeinsamen Punkt, vielleicht aber auch nicht. Das war auch nie ein Problem.
Sehr gut. Dann würde ich gerne einen weiteren Clip angucken, ein bisschen im Film springen, zu der Szene, wo sich die Grisha aufmacht, um die Ärztin zu suchen und dann auf dieser Demo landet. Hm.
Ach, das ist gewollt.
Das ist gewollt, genau.
Ich dachte, es wäre hängen geblieben.
Nee, weil es mir eigentlich um den Schnitt davor ging, aber den vielleicht mal kurz noch zurückgestellt, weil Sie es ja selber schon angesprochen haben, das ist ein ganz anderes Set, stelle ich mir vor, gewesen, als die Sie von halt den Zusammenarbeiten mit halt dem Klug oder Reiz kannten, ein auch Set, an dem improvisiert wurde. Wie hat Helma Sanders-Brahms das zusammengestellt? Welche Prozesse hat sie erstmal ermöglicht, bis halt eben solche Szenen zustande kommen konnten?
Ja, aber da war ich noch nicht im Boot. Sie hat sich mit den beiden sehr gut verstanden, oder da gab es auch verschiedene Spannungen, was ja dazu gehört. Ohne Spannung kann man sich ja auch nicht gut verstehen. Sie brachte mich da in diesen Club rein und wir waren dann sofort ein Viererclub in dem Sinne. Aber improvisiert war natürlich alles. Ich habe eigentlich, seitdem ich meine Filmkarriere, wie man so sagt, angefangen habe, habe ich improvisiert. Und ich dachte, irgendwie improvisiert man beim Film überhaupt. Hinterher stellte sich dann raus, dass das nicht bei allen Filmen der Fall ist. Und ich habe das auch manchmal vermisst. Aber naja, es ist so, wenn man als Kameramann bei einem Film ist und es wird improvisiert, dann kann man sich vielleicht wohlfühlen, aber man kann auch natürlich noch eine Sehnsucht nach Ordnung haben. Wenn aber die Ordnung kommt, dann hat man wieder Sehnsucht nach der Improvisation. Also mir ging es zumindest eine Zeit lang so, aber eigentlich konnte mich nichts wirklich überraschen. Vom Kluge war ich jegliche Überraschung gewohnt und vom Edgar Reitz nicht so sehr. Und von den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, das waren die Studentinnen von der Filmabteilung, die brachten das selbstverständlicher, diese Improvisationsgeschichte an. Die Männer, die wussten, dass das nicht üblich ist. Ne? Aber, naja.
Wie wurde da über die Rolle der Kamera gesprochen? Wie nah durften Sie rangehen? Gab es da bestimmte Verhandlungsprozesse, aus welcher Perspektive Sie filmen durften?
Nein, um Gottes Willen, nein, das gab es alles nicht. Das hätte nicht zur Improvisation gepasst und das hätte auch nicht zu meinem Arbeitsstil gepasst. Das, mir wurde gar nichts gesagt. Ich habe mit denen diskutiert über die Männerprobleme, über die Frauenprobleme, über Probleme von Paaren. Diese ganzen Geschichten, wo jeder ja glaubt, dass er irgendwie Fachmann ist. Ne? Hinterher stellt sich dann raus, das ist dem doch nicht so, aber wie auch immer. Jedenfalls, ich bekam überhaupt keine technischen Vorträge. Ich habe geguckt, was für ein Licht in der Wohnung ist. Ich habe geguckt, was es für Birnenäffenwälle in der Wohnung gibt und hauptsächlich, was für Sicherungen es in der Wohnung gibt. Und das war's. Ich hatte einen sehr guten Assistenten, einen Herrn Wolfgang Knigge, den ich seitdem vergeblich, seitdem ich ihn zuletzt mal gesehen habe, vergeblich suche. Er erzählte mir lediglich, dass sein Ahne der Herr von Knigge war, der berühmte Herr von Knigge. Und der hat seinen Adel freiwillig aufgegeben, weil er Sozialist war. Das fand er nicht, dass sich das gehört, dass man einen vollen Titel hat. Das war ein hervorragender, riesengroßer Mann von mindestens 2,10 Meter und ein absoluter Spitzenassistent. Und der brachte es fertig, trotz seines voluminösen Körpers, sich unauffällig zu verhalten. Also es ist eine Frage der geistigen Einstellung, nicht unbedingt des dünnen oder dicken Körpers, die Leute als Möbel dann im Raum erscheinen lassen. Also jedenfalls, das war alles irgendwie wunderbar. Das hat alles funktioniert und wir haben nie über Technik geredet. Ich habe höchstens mal eine Birne ausgewechselt, die mir zu dunkel war oder zu hell war und das war's. Wir hatten eine Kamera, eine 35mm Kamera und wir hatten ein Stativ und ein kleines Stativ und ein großes Stativ und das war es auch schon. Und wir hatten keinen Beleuchter und keinen, der uns half und alles so.
Trotzdem ist die Szene ja sehr genau konstruiert. Also man sieht Grisha erstmal als Projektion, ja. Heinrich liegt im Vordergrund und sie ist erstmal Projektion in dieser Glastür.
Richtig.
Und dann wird sie rangeholt, bis man halt eben das Close-up hat. Und dann ist ja auf einmal dieser Schnitt, dass sein Kopf verschwunden ist, nachdem sie rangeholt wurde.
Ja, ja.
Das war für mich einer der ersten sehr verblüffenden Schnitte in dem Film. Ich finde, der hat viele sehr abrupte Schnitte, es sind ja viele Prozesse, Begegnung von Figuren, wo mir manchmal der Anfangspunkt fehlt und manchmal der Schluss. Und das war so der erste Schnitt, wo ich dachte, ob ihnen der gefallen hat, weil der ja ihre doch sehr gleitende Kameraarbeit auf einmal sehr abrupt beendet.
Diese erste Geschichte, die hat zum Teil Knigge selber gedreht, weil ich noch nicht da war. Ich war irgendwo, ich weiß nicht warum, ich noch nicht am Set war. Und als ich dann kam, stellte ich fest, haben die mir das alles erzählt und es ist ja noch nichts zwischen den beiden passiert. Ne? Das passierte erst später in der Wohnung. Ne? Und da passierte erst etwas und da gab es auch keinerlei Absprache. Es gab die Absprache zwischen den Dreien, das heißt eigentlich zwischen den beiden, zwischen dem Paar. Die Helma, die auch hinterher, wie sie ja vielleicht im Titel erkennen konnten, sich unter Regie nicht verewigt hat, sondern ein Film von, und dann kommt ihr Name und dann von den beiden kommt der Name. Und das ist auch ziemlich so die Situation gewesen. Und dann kommt meiner und dann Assistenten und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist alles ziemlich realistisch. Aber es gab eine Diskussion, nicht was man zeigen konnte, was man nicht zeigen konnte, das war den beiden Darstellern überlassen. Sie wissen ja, wo die Kamera steht und dass die Kamera nicht fliegt. Und sie wissen, dass man, wenn man etwas zeigt, was die Kamera von dieser Position aus sieht, dass man als Schauspieler dafür verantwortlich ist. Und das hat sich so entwickelt, dass ich daraus die zärtlichste Liebesszene entwickelt habe, die ich eigentlich kenne so im Film. Das war ein unverhofftes Geschenk, das plötzlich sich auf einen herabsenkte wie eine Glückswolke. Und natürlich konnte es nicht dabei bleiben. Ne? Das Glück hat ja Flügel, bekanntlich, und fliegt ganz schnell weg. Und man merkt es ja, wie es dann über wegflog. Und das war dann aus der Realitätserfahrung der beiden natürlich, aber die Helma hat dann diese Geschichte so ein bisschen gegliedert und was man zuerst braucht und was man nachbraucht und alles so. Aber was mich dann störte und hauptsächlich jetzt wieder stört, aber dann doch wieder befriedigt, das war das Befragen der sogenannten Arbeiter, ne, der sogenannten arbeitenden Klasse. Und das hielt ich schon damals für ungeheuer naiv. gleichzeitig fand ich es rührend, dass wenn man was über die arbeitende Klasse erfahren will, dass man da hingeht und die Leute fragt. Das erschien mir logisch, aber nicht absolut üblich. Und sie traf ja dann auch sehr angenehme Frauen, die sehr offen waren und sich sehr, sehr, sehr offen geäußert haben zu diesen ganzen Geschichten. Ich habe das später noch in verschiedenen Filmen gesehen, als es richtig Mode war, die Leute auszuquetschen, und die mochte ich alle nicht. Das war mir alles etwas peinlich. Aber hier war mir nichts peinlich und das fand ich sehr angenehm. Mhm.
Ich mag das auch sehr gerne. Das ist ja nochmal so eine doppelte Zeugenschaft, die da reinkommt. Ja. Genau. Aber nochmal ausgehend von diesem Schnitt, den ich halt eben so kontraintuitiv fand, dachte ich nochmal, Sie haben ja viel mit wirklich invasiven Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, die also wirklich in die Bilder, würde ich sagen, eingreifen, sei es nun halt eben mit solchen Schnitten. Sie haben ja auch Ulla Stöckel zitiert und gesagt, das ist eigentlich ein Schnittfilm, den wir hier gezeigt haben. Werner Schröter mit der Musik und Helmer Sanders-Brahms mit dem Voice-Over. Was gibt es denn noch an Autonomie des Bildes? Würden Sie sagen, die sollte man immer noch so erhalten? Die versuchen Sie mit Ihrer Kameraarbeit gegen solche Eingriffe zu verteidigen? Oder ist das ein verlorenes Spiel, wenn man erst anfängt so zu denken?
Na, das Spiel spiele ich ja nicht. Ich spiele ja nicht den, ich bin ja der große Kameramann und jetzt komme ich, um Gottes Willen. Ich habe mit denen gearbeitet, absolut mit denen. Und ich war ganz überrascht, besonders auch zum Beispiel bei Werner Schröter, wie wenig er mir dazwischen geredet hat. Er hat nur einmal, kann ich mich erinnern, hat er gesagt, darf ich mal? Und dann nahm er die Kamera und schwenkte sie hoch, weil er ganz oben im Himmel eine rosa Wolke sah. Und diese rosa Wolke hat er zweimal, dreimal aufgenommen. Das Ganze war eine Sache von 10 Minuten. Und dann war es vorbei. Und das hat er auch reingeschnitten. Und zwar in dem Moment, wo diese Frau starb. Und wenn er mir das vorher erzählt hätte, hätte ich gesagt, oh Gott, das wird aber ein bisschen kitschig oder etwa nicht. Aber so wie er es reingeschnitten hat, war es zwar kitsch, aber es war im Stil. Es war die ganze neapolitanische Geschichte zusammen mit der Opernszene von Italien und der Operszene im Kopf von Werner Schröter und die Oper als solche, die er ja sehr liebte. Und es passte dann irgendwie. Das habe ich ziemlich schnell begriffen, diese Sachen. Und ich habe nie gegen Werner Schröter gearbeitet, auch nicht andeutungsweise, sondern ich wollte ihn unterstützen. Und das klappte auch, das funktionierte auch. Mhm.
Aber wie ist das mit Voice-Over? Das ist ja was, was Sie halt nicht in der Kamera drehen können. Das kommt ja erst später hinzu. Haben Sie da nicht manchmal das Gefühl gehabt, da wird Ihnen das Bild zerquasselt? Oder
nein,
redet Ihnen
nein,
ins
nein,
Bild
nein.
rein?
Nein, ich bin kein singulärer Künstler, der immer sauer wird, wenn jemand irgendwie sich in sein Gefilde mischt. Bestimmt nicht. Das denke ich an, sage, oh, das ist gut. Das ist gut, das ist in Ordnung. Oder haut nicht so ganz hin. Aber um Gottes Willen, jeder Regisseur, sagen wir mal in diesem, darf machen, was er will. Eventuell bin ich nicht damit einverstanden, das sage ich ihm auch, vielleicht kommen wir dann zu einem gemeinsamen Punkt, vielleicht aber auch nicht. Das war auch nie ein Problem.
Sehr gut. Dann würde ich gerne einen weiteren Clip angucken, ein bisschen im Film springen, zu der Szene, wo sich die Grisha aufmacht, um die Ärztin zu suchen und dann auf dieser Demo landet. Hm. Einstellung gibt es später, glaube ich, eine halbe Minute später ja nochmal, wo sie halt eben eigentlich in so einer Spitze einer Bewegung halt da steht. Kurz aber zu dem Aufbau der Szene. Das ist eine echte Demo gewesen, auf der Sie dann unangekündigt gedreht haben. Und wie haben Sie sich mit dann Grisha Huber abgesprochen, dass Sie sich ja immer wieder treffen?
Ja,
also Sie ziehen sich ja immer wieder an.
Ne? Ja, das haben wir uns genau mit ihm abgesprochen und wir haben das alles improvisiert. Und eine Organisation hatten wir niemals, die eine Demonstration hätte organisieren können. Um Gottes Willen, dafür hatten wir überhaupt kein Geld. Wir hatten überhaupt kein Geld. Und nee, das war alles so, wie es ging. Und ich kenne eigentlich keinen Regisseur, der, wenn man auf wilde Demonstrationen geht oder irgendwie oder in der Menge dreht oder alles mir irgendwelche Anweisungen gegeben hat. Wenn man weiß genau, das kostet Zeit, dann ist die Demonstration vorbei oder es kostet Zeit und es wird dann nichts. Die haben mich natürlich beobachtet, was ich da drehte und waren insofern einverstanden.
Woher konnten die an, dass sie quasi auf ihrer Seite sind?
Die Demonstration oder wer? Nein, die Demonstration brauchten das nicht zu ahnen, denn die kannten mich ja nicht, aber die kannten die Helmer Sanders und die kannten, die eventuell kannten die auch die Grisha. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das war kein Problem. Diese Leute waren sehr offen und die konnte man sehr schnell überzeugen mit irgendjemand was. Und die Grischa trieb sich da ja rum und stellte Fragen nach einer Ärztin und all diesen Geschichten. Und schon war man drin, man gehörte dazu. Und die guckten auch nicht alle in die Kamera. Also das fand ich sehr angenehm.
Mich würde aber nochmal interessieren, wie Sie dann halt auch die Szenen anderen auf der Straße gedreht haben. Da gibt es ja einmal dieses erste Gespräch von Grischa und Heinrich auf der Straße, wo dann Passanten sich, glaube ich, da so ein bisschen hinstellen. Das sind so zwei Jungs, die dann später auch, sie drehen sich dann so weg, weil die im Bild sind und dann hinten nochmal auftauchen.
Richtig.
Wie war das denn mit der Kamera, sich durch West-Berlin zu bewegen damals?
Das war leicht. Es war leichter wie heute, weil es weniger Menschen gab. Es gab viel weniger Menschen auf der Straße. Und die zwei, die da zu sehen sind, das hat mich nicht gestört. Ne? Das gehört auch zur Improvisation dazu. Normalerweise beim Spielfilm würde man das abbrechen und würde die anders stellen oder bitten wegzugehen oder weiß der Teufel was. Das haben wir nicht gemacht, das war halt so. Und wenn die anfingen störend zu werden, dann habe ich mich mit der Kamera so gedreht, dass ich sie nicht sofort im Bild hatte. Also das war alles, es war wie gesagt alles improvisiert.
Und wie kamen dann diese Achsen zustande und auch eben diese Entscheidung, dass halt so sich das auf ihr Gesicht verjüngt, das Bild? Hatte schon was sehr Ikonenhaftes.
Ja, aber verjüngt ist natürlich ein sehr poetischer Ausdruck, würde ich sagen. Nein, das war halt so. Das hat sich so ergeben. Es ergibt sich alles. Natürlich ergibt sich das alles nicht aus dem Nichts, sondern aus einer gewissen Sorte von Erkenntnis. Eine Erkenntnis der Attraktivität, eine Erkenntnis der Erkenntnis der Situation, eine Erkenntnis der politischen Situation und all diese Geschichten. Das geht zusammen aus. Wenn Sie eine Kamera haben in der Hand, die surrt und läuft, dann müssen Sie ganz schnell reagieren. Und zwar so reagieren, wie wenn Sie nicht reagiert hätten, sondern wie das alles so geplant wäre, damit es nicht stört. Und es geht pausenlos, geht es dann im Hirn los. Muss man hier schneiden? Ist das zu lang? Geht es hin? Muss ich mal was anderes suchen? Muss ich mir einen Zwischenschuss suchen? Wie lange kann ich hier noch drehen? Wie viel Material habe ich noch in der Kamera? Alles das geht so bruchstückweise immer durch den Kopf und verlangt dann irgendwelche Aktionen.
Ich finde, das wirkt hier sehr organisch, zumal hier auch die Symmetrie von Grischa Hubers Gesicht sofort eingesetzt wird. Die hat ja ein sehr klares, kantiges Gesicht und ich finde das hier mit am schönsten eingefangen, weil es halt eben diese Symmetrien in der Bildmitte auch nochmal...
Ja, ist wunderschön, wunderschön, aber die Grischa Huber ist ja sowieso die Ästhetik. Also da richtig was falsch zu machen, ist ziemlich schwierig.
Wie ging das sonst mit Schauspielerinnen und Schauspielern? Wie gerne arbeiten Sie mit den Gesichtern tatsächlich oder ist Ihnen das nicht so recht? Also wie stehen Sie zur Nahaufnahme?
Also die dramatischste Situation, was Gesicht angeht und was Beleuchtung des Gesichtes angeht, habe ich in einer ganz anderen Situation erfahren, nämlich in Frankreich, wo ich eine sehr große Koproduktion zwischen Deutschland und Frankreich fotografieren sollte. Das war der große Star, war Isabelle Huppert. Und Isabelle Huppert war sehr anspruchsvoll. Und was ihr Gesicht anging, da war sie geradezu hysterisch, wenn man da irgendetwas falsch machte. Und die Produktion wusste das und der Produzent hat mir ein Studio organisiert, wo ich einen Beleuchter vorfand und Isabelle Huppert in der Garderobe. Und sie setzte sich dann mitten im Atelier auf einen Stuhl und ich bat den Beleuchter, mir einen Halb-KW anzumachen und aufs Stativ zu stellen, damit ich damit rumfahren konnte. Und beobachtete ihr Gesicht und guckte irgendwo hin, ohne sich zu bewegen. Und ich fuhr langsam um sie herum, um zu sehen, was das Licht macht mit ihrem Gesicht. Fuhr und sie sagte kein Wort. Und nach einer Weile stelle ich fest, sie redet doch mit mir, aber auf eine ganz andere Weise. Ich fuhr also langsam mit dem Halb-KW ins Gegenlicht und hörte plötzlich, dachte ich, redet sie mit mir? Und das probiere ich aus und fuhr langsam wieder zurück ins Auflicht und sie sagte, Und ich sage Ihnen, sie hatte recht. Das heißt, sie erträgt kaum Gegenlicht, man muss das Auflicht machen und man muss so wenig wie möglich Gegenlicht machen, selbst wenn man ihr in die Haare. Ein Schauspieler macht ihr Gesicht nicht berührt, ist das sehr gefährlich, weil sie hat ein sehr feines, sehr zartes Gesicht und das könnte schon die Balance stören. Also ich habe mir da angewöhnt, ihr kein für die Gestalt eventuell ein Gegenlicht zu machen, aber bitte nicht für den Kopf, selbst nicht von hinten. Und darauf haben wir uns geeinigt. Wir haben die Probeaufnahmen haben wir angesehen. Da saß der Produzent, die Regisseurin, da saß der Produktionsleiter und da saß der Aufnahmeleiter und die ganze Bande saß da. Und dann sagte sie so, nachdem wir es zweimal angeguckt haben, sagte sie so, jetzt bitte ich sämtliche Anwesenden aus dem Saal zu gehen. Und zu mir sagte sie, du bleibst hier. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an und zeige ich dir, was hier los ist. Nämlich, das Licht von vorne, das Ding und so weiter, und was ich in der Zwischenzeit ja schon begriffen habe. Ganz Frankreich weiß das, ne? Alle französischen Kameraleute sagen, oh Gott, Probeaufnahmen mit Isabelle Huppert, oh Gott, oh Gott.
Dürfen das auch andere außer Isabelle Huppert mit Ihnen machen, solche Anweisungen?
Das weiß ich nicht, ich habe mich da nicht erkundigt. Ich traf einen Kameramann, einen relativ bekannten Kameramann, ein Französischer, der mir vor dem Studio begegnete und sagte, ach ja, Probeaufnahme Isabelle Huppert, viel Glück, sagte er, ernstlich besorgt. Ne? Naja, es ging jedenfalls gut, die Geschichte ging gut aus. Das heißt, wir haben uns aneinander gewöhnt und es wurde sehr schön, bis wir dann DV Night gemacht haben. Ich hoffe, dass Sie wissen, was das ist. Nee, DV Night Aufnahmen.
Ach so, das ist amerikanische man, Nacht.
Ja, so genau. Gesehen. Das ist, wenn man mit viel, viel Licht, das kostet viel Geld, praktisch das Tageslicht übertrumpft. Und dann, das geht aber nur mit Filter und mit GCFN, HMI und Vorsicht, kein Gegenlicht. Oh Gott, das ist eine ganz komplizierte Geschichte und hauptsächlich sehr teuer, wenn wir sehr viel Licht brauchen. Und wir hatten das Problem, weil wir 20, 30 junge Normanninnen hatten, die bei dem Film mitspielen sollten, zwischen 8 und 12 Jahren. Und in diesem Alter müssen die Mädchen um 6 Uhr spätestens zu Hause sein im Winter. Das geht nicht anders. Also DV Night. Das nur so als Erklärung.
Dann würde ich jetzt nochmal zu einem Anknüpfung an den Close-Up kommen, zu einem Clip, der jetzt vor der Demo liegt, nämlich wo wir auch im Film erfahren, dass Grischa schwanger ist.
Clip zu. Oh Gott.
Wir haben den zu früh abgebrochen.
Genau, ne? Sie haben den Clip zu früh abgebrochen. Mhm. Zu früh ist nämlich, weil der eigentliche Witz der Aufnahme ist, dass man sieht, dass sie in ein Tonband redet. Mhm.
Ja, aber es gibt ja noch einen ersten Witz, also es sind ja so drei Stufen, dass man erstmal denkt, wie vorher, dass es ein Telefonat ist, da gibt es eine ähnliche.
Richtig.
Und dann sieht man, das ist ein Zielgespräch mit sich selbst und dann
stellt man fest, Mikro, ne? Stellt man fest, dass sie das ins Mikro spricht.
Genau. Mich hat diese Szene immer sehr verblüfft beim Schauen, weil die so kunstvoll ist, ja. Weil die ja halt eben so streng gebaut ist und halt eben auch eine Komplizenschaft zwischen ihnen Regie und Drehbuch voraussetzt, die im Film eigentlich selten ist, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen kritisch anmerken darf. Ja. Man hat nicht immer das Gefühl, dass sie alle auf derselben Seite sind oder dass es da eine gemeinsame...
Komplizenschaft ist gut. Ja. Das dürfte es ziemlich genau treffen. Ja. Und nun sind das aber beide Schauspieler, aber sie behaupten, sie sind ja nicht nur kein Schauspieler, sondern sie haben es ja auch gesagt, dass sie Schauspieler sind. Also sie, in diesem Fall ist das ein Dokumentarfilm, weil sie Schauspieler sind. Und deshalb redet sie vielleicht einen Tick zu dramatisch für diese Geschichten, für jemand, der allein ist und ein Tonband redet. Ich weiß nicht, wenn ich allein bin und in ein Tonband rede, werde ich wahrscheinlich nicht dramatisch reden. Aber das hat ja eine gewisse Dramatik, eine gewisse Bühnendramatik auch. Ne? Und das sind ja beides Bühnendarsteller.
Ja, mich hat eher daran interessiert, wie diese Verdichtung zustande kam, weil die in dem Film eben gesagt mir eher selten erscheint, weil ja viele Szenen halt relativ abrupt zu Ende gehen oder halt anfangen an einem Punkt, wo wir erst als Zuschauerin uns das sehr erarbeiten müssen, wo die Figuren gerade sind. Also die Gespräche sehr schnell halt eben Themen erreichen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass dies die Figuren beschäftigt. Und mich deshalb interessierte, wie diese Szene in den Film gekommen ist. Wie haben Sie die entwickelt, in welchen Stadien der Dreharbeiten? Haben die dann
rein? Das 5 Minuten vor Drehbeginn. Er sagte, ich müsste das sagen, ich muss das und das sagen. Ja, sagt dann der Heini, das müsstest du eigentlich auch für mich sagen. Das heißt, in einem Tonband und Dings und dann, so entstehen die ganzen Szenen in dieser Art von Zusammenarbeit.
Ich meine, jetzt in den Dreharbeiten ist ja über, glaube ich, 4 Monate entstanden, der Film. In welchem Verlauf, also in welchem Stadion dann diese Dreharbeiten waren?
Also 4 Monaten, das war mit vielen Löchern dazwischen. Die wirklich intensive Dreharbeiten waren 10 Tage. Und das war genau in der Mitte, diese Szene, in der Mitte der Drehzeit. Und da hätte ich auch Vorschläge machen können. Machte ich auch manchmal in diesem Fall nicht. In diesem Fall hatten das die zwei untereinander abgesprochen. Und das funktionierte sofort, also sofort mit Umsetzung.
Warum haben Sie keine Vorschläge gemacht?
Ich mache manchmal Vorschläge, aber ich muss ja nicht immer Vorschläge machen. Die Freiheit, Vorschläge zu machen, beinhaltet ja auch die Freiheit, zwischendurch keine Vorschläge zu machen.
Wie ist Ihre Erfolgsquote? Wann werden die angenommen? Wissen Sie, wann ein guter Zeitpunkt ist, einen Vorschlag zu machen?
Ja, weiß ich eigentlich immer. Und wenn ich es nicht gerade als Witz bringe, wobei ich das so bringe, dass es klar ist, dass es ein Witz ist und man sich nicht ernsthaft auseinandersetzen muss, klappt es eigentlich zu fast 100%.
Und worauf muss man dann achten? Vielleicht ist es ja auch für die Anwesenden interessant.
Nein.
In welcher Stimmung muss man dann die Regie erwischen?
Nein, das geht nicht drum. Die Stimmung ist mir da einerlei. Und ich habe immer mit Leuten zu tun gehabt, ob mit Frauen oder mit Männern, die, wenn ein Vorschlag kam, sich sofort darauf einstellten und von größter Blödelei oder von größter Ernsthaftigkeit sofort auf dem Thema waren. Also das musste man nicht lange erklären, die haben das sofort kapiert und das machen wir oder wir machen es nicht. Aber ich habe es ja nicht mit der Regie noch sowas geklärt, sondern mit allen. Wir vier mussten einigermaßen einer Meinung sein. Wussten nicht. Es langte, wenn die zwei einer Meinung waren, dann haben wir uns natürlich Regie und Kamera gefügt. Ne?
Zwischen dem Film und Schirins Hochzeit, finde ich, sieht man einen sehr großen Sprung, auch in der Arbeit mit den verschiedenen Gewerken und der Verdichtung des Stoffes und der künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten, wie konsequent die weiterentwickelt wurden. Wie war da Ihre zweite Zusammenarbeit, wenn Sie jetzt mal überlegen?
Die war völlig anders. Die war völlig anders wie die erste. Es war ein Auftragsfilm es war eine Eigenproduktion vom WDR. Und wir wollten die erste in der Türkei drehen. Die Helma und ich sind nach Istanbul geflogen und haben uns in Anatolien umgesehen, haben da Freunde gehabt, die haben uns weiterempfohlen. Und wir wollten da drehen und dann platzte die Bombe, nämlich die türkische Zensur hat es abgelehnt, was anzunehmen war. Nun war damals Ecevit der erste sozialdemokratische Ministerpräsident und die bildeten sich ein, dass das was zu bedeuten hat. Das hat dann natürlich nichts zu bedeuten, denn die gesamten Zensurbehörden werden nicht durch die Regierung ein- und abgesetzt, sondern durchs Militär damals. Ne? Und wir haben es insgesamt dann alles in der Gegend um Köln bis in die verschiedenen Dings gedreht und es war alles in Deutschland gedreht, was wir machten. Auch Szenen, wo wir sagten, das ist in Türkei. Man findet auch in Deutschland diese Motive.
Aber waren Sie dann noch so ein Team, wie Sie es beschrieben haben, bei Unter dem Pflaster, diese Vierer-Fünfer-Konstellation, oder war das dann noch wieder sehr in die Rollen aufgeteilt?
Das war diesmal in Rollen aufgeteilt und es waren eigentlich keine Laien mehr dabei, sondern nur Schauspieler. Aber es war ein ähnliches Team und das Team war in diesem Fall die Helma, die Hauptdarstellerin und ich. Und wir haben auch, es gab natürlich ein Drehbuch und es gab einen Drehplan. Und ein Drehplan ist ja bei einem normalen Fernsehsender etwas Heiliges. Und das hat aber wunderbar funktioniert. Die Dings war auch eine sehr gute, Shirin war auch eine sehr gute Schauspielerin und das hat wunderbar, wunderbar mit ihr funktioniert.
Wie arbeiten Sie lieber, wenn Sie das so abwägen könnten?
Würde ich nicht sagen. Unterschiedlich. Man kann sowohl die eine wie die andere Methode satt haben. Der Reiz liegt absolut im Kontrast, in der Unterschieden, in der Abwechslung. Ich habe Filme erlebt, die mehr entstanden in der Improvisation und welche, die wesentlich an den Drehplan gebunden wurden. Und ich fühlte mich in beiden Situationen außerordentlich wohl. Das liegt an dem jeweiligen Regisseur. Wenn man mit dem eine Kumpanei aufmachen kann, gegen die Produktion und gegen irgendwelche Leute, die Zeit einschränken wollen, dann ist das großartig. Mhm.
Da Sie das Fernsehen schon erwähnt haben, ich würde gerne ein letztes Bild, einen ganz kurzen Ausschnitt haben, weil eine Fernsehproduktion ja auch unter dem Pflaster vorkommt. Und da mal kurz die Bilder, die Sie von dieser Fernsehproduktion schaffen. Ah, schöne Bild rein. Und der Ausschnitt geht noch weiter, der geht so 1,5 Minuten und man sieht immer ein Mikro im Bild von Ihnen. Also Sie wechseln dann auch nicht, mal in die Perspektive.
Nicht von mir. Das war ja der Film, den die fürs Fernsehen machten.
Aber Sie machen ja ein Bild von den Dreharbeiten. Also es wechselt dann auch mal, dass Sie das Bild der Fernsehkamera in den Film schneiden.
Richtig.
Aber dann gibt es halt eben Ihre Aufnahmen von dem Fernsehset. Und da sieht man immer so ein Mikro. Ich weiß, das ist unterstellt, aber es wirkt so ein bisschen gehässig, dass dann immer dieses Bild halt irgendwie von diesem Mikro einmal von unten, einmal von
oben. Unseres kommt von unten und das von der Produktion kommt von oben.
Genau.
Aber es war keine normale Fernsehproduktion, sondern es war eine Produktion der Schaubühne für das Fernsehen. Also das ist schon ein Unterschied. Die haben ein fertiges Produkt bekommen, nämlich diese Backchen. Ich glaube, der Grüber hat da Regie gemacht. Und das haben die, das kann man nicht mit einer normalen Fernsehproduktion vergleichen. Mhm. Das ist theaterführend, das ist eine extra Abteilung bei denen.
Ja, das ist auch ein sehr heutiger Blick, glaube ich, den ich drauf habe. Mir erschien es halt nochmal so ein Kommentar zu Fernsehproduktion zu sein und den Bedingungen von Fernsehbildern im Kinofilm. Das hat natürlich auch eine große Entwicklung gemacht, dieses Verhältnis, und ist jetzt, glaube ich, heute deutlich konfliktreicher als eben noch in der Zeit, in der dieser Film entstanden ist. Haben Sie da noch eine Meinung zu? Fernsehen, ist das noch was für Sie, so ein Faktor wie jetzt zu der Zeit, als der Film entstanden ist und dann im nächsten Zug dann die WDR-Produktion?
Ich habe etwa in dieser Zeit zwei Filme gemacht, wo es praktisch von der Bühne runter gefilmt wurde. Das eine mit Peimann damals in Bochum, was sehr früh war, das war der berühmte Inszenierung, die Hermannschlacht. Und da hat der Peimann Regie gemacht und das war auf der Bühne selber. Und dann gab es noch eine Produktion mit Neuenfels, die auch vom ZDF dann übernommen wurde. Und das war eine ganz freie Bearbeitung von Kleist. Aber das gehört nicht unbedingt zu meinen besten Erinnerungen von Filmen. Das ist dann so viel Theater, dass ich es dann mit ein, zwei Erlebnissen, dann ist es genügend.
Und Fernsehen? Was bedeutet Ihnen Fernsehen heute noch?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe zum Beispiel, ich stellte plötzlich fest, dass mein Fernseher, den ich habe, wunderbar geeignet ist, um Kassetten und DVDs und sowas abzusehen. Und dann stelle ich aber fest gleichzeitig, dass ich das erste, zweite oder irgendwelche andere Programme gar nicht mehr kriege. Da ist irgendwas mit der Antenne passiert und ich muss gestehen, dass ich mich nicht darum bemüht habe, das wieder zu reparieren. Aber da möchte ich jetzt nicht behaupten, dass ich einen ungeheuren Hass gegenüber dem Fernsehen habe. Ich habe auch viel fürs Fernsehen gedreht, also Kriminalserien, wie zum Beispiel ganz harmlose Dinge, wie zum Beispiel in Frankfurt die Kommissarin mit Hannelore Elsner oder andere Sachen. Also das ist eine einfache Arbeit, die geht schnell und fix und man freut sich, wenn es fix geht. Und ich habe alles getan, dass es fix geht und man hat gut verdient. Und das macht man, wenn man Geld braucht und nicht unbedingt einen künstlerischen Höhenflug erwartet.
Sehr gut. Jetzt würde ich gerne Sie mit einbeziehen und Fragen zu Filmen und was man auch nochmal an.
Ja, vielen Dank. Das war toll, den Film nochmal anzusehen. Ich habe ihn gerade vor 2 oder 3 Wochen in Berlin gesehen, nach 20, 30 Jahren. Und meine Frage ist, wie seid ihr bei dem Film, sind eigentlich zwei Fragen, wie seid ihr bei dem Film im Ton umgegangen, wie habt ihr den Ton aufgenommen? Und die andere Frage ist, wie hast du die Kamera getragen, irgendwie gestützt oder ganz frei in die Hand genommen oder wie hast du es gemacht?
Die Kamera hatte ich einerseits fest auf dem Stativ und schwenkte und andererseits habe ich sie ganz einfach getragen, denn ein Schienenwagen wäre nicht möglich gewesen. Nicht, weil der teuer gewesen wäre, sondern die Leute, die den bedienen können, das wäre teuer gewesen.
Und irgendwie Schulterstütze oder irgendein Rig oder nicht?
Na, ich habe dieses Schulterstativ, dieses kleine Ding. Ne?
Dieses kleine.
Ja. Ich kann das zwar auch ohne es machen, aber dann wackelt es mehr. Und wenn man das sehr oft macht, und damals hatte ich es noch nicht so oft gemacht, dann, wenn man da einigermaßen Übung hat, geht das.
Und welche Kamera war das dann?
Das war eine 2C-Jahre.
Und wenn ihr Ton dann alles nachgemacht?
In diesem Fall ja, aber diese Sachen in diesem Zimmer, bei diesen Liebesszenen alles, das war eine eine Ari mit Blimp, dieses große, schrecklich komplizierte Ding.
Ja, habe ich selber, ja.
Wo man, das ist fürchterlich groß und fürchterlich schwer, aber sehr, sehr leise und der Liebling aller Tonmeister deshalb.
Alles klar, danke.
Konnte sich Helmer Nacktheit im Film, was ja damals wahrscheinlich was Besonderes war, eher erlauben, weil es Theaterschauspieler waren und Nacktheit auf der Bühne man gewohnter war?
Das ist eine interessante Frage. Denn die gerade in der Schaubühne tobten die ja auch manchmal sehr oft nackt über die Bühne. Das weiß ich nicht. Es hat uns jedenfalls, das war niemals ein Thema. Aber das könnte durchaus sein.
Weil Hanna Pilacic hat dich ja am Anfang gefragt, wie das mit der Nähe war. Also wie nah du rangegangen bist. Das hat ja auch was damit zu tun.
Ja, aber da haben die mir völlig vertraut. Das wurde nie diskutiert. Das war immer, was ich eben jeweils draus machte. Und nein, das war nie ein Thema. Aber das mit der Bühne, dass das auf der Schaubühne damals doch sehr oft vorkommt, dass das mit reinspielt, das glaube ich schon.
Also wir sind im Jahre 6 nach Uschi Obermeier. 1974. Es war überhaupt nichts Besonderes, oben ohne im deutschen Film aufzutreten. Und die Schaubühne damals am Ufer hat eher Euripides exerziert, als dass da Nacktheit ausgestellt wurde. Also ich glaube, die Entwicklung, die der Umgang mit einer neuen Körperlichkeit, den man auch sehen wollte, der ausgegangen ist aus den 67ern, 68ern. Denken Sie an Fassbinder, an Hanna Schigula, die frühen Filme von 1969. Das ist selbstverständlich geworden, 1974.
Ja, der Film steht ja jetzt auch hier in dieser kleinen Schau in gewisser Weise für die doch sehr zahlreichen Filme, die Sie mit Regisseurinnen gedreht haben. Mit Ulla Stöckel, mit Helma Sanders-Brahms, mit Pia Frankenberg, mit Jutta Brückner, um einige der bekannten Namen zu nennen. Haben Sie da eine Erklärung für? Ist das Zufall oder gibt es da irgendeinen Grund für, dass Regisseurinnen, weil das ist ja, sag ich mal, bei Kameraleuten ihrer Generation, wenn man sich da andere Filmografien anschaut, ist das nicht das Normale, dass da so viele Regisseurinnen auftauchen. Haben Sie da irgendeine Erklärung für?
Naja, zuerst mal numerisch. Ne? Es gab sehr wenig Regisseurinnen. Und deshalb, wenn ich schon allein 4, 5 für mich in Anspruch nehme, bleibt für den Rest nicht mehr viel übrig. Aber das hat sich so ergeben. Das hat sich auch aus einer gewissen Freundschaft ergeben oder nachträglich wurde eine Freundschaft daraus. Aber damals gab es sehr wenig Regisseurinnen, völlig richtig. Aber ich weiß nicht, wie das kam, wieso ich hauptsächlich oder sehr viel mit Regisseurinnen drehte. Ich kann es nicht wirklich eine schlüssige Erklärung dafür liefern.
Ich würde noch mal gerne nach der Zusammenarbeit mit der Regie, mit Helmer Sanders-Brahms fragen. Sie haben ja sehr anschaulich dargestellt, wie viele Vorschläge nötig waren, um zum Beispiel diese Szene zu drehen und vor allem auch, wie viel Autonomie der Kamera dabei notwendig ist, also des Kameramanns, um die Szene mit den beiden und der ganzen Improvisation, die damit verbunden ist, zu drehen. Andererseits ist es ja nun immer unsere Aufgabe als Kameraleute, den Film für die Regisseure umzusetzen und ihnen zuzuarbeiten. Wie haben Sie sich da mit Helmer Sanders-Brahms abgestimmt in diesen Fragen, in denen Sie dann so notgedrungen eigene Entscheidungen treffen mussten, ohne sie fragen zu können?
Ich habe ich habe sie immer gefragt bei allem, selbst wenn ich das Gefühl hatte, dass sie gewisse technischen Abläufe nicht versteht. Das war mir egal. Wenn sie es wirklich nicht verstanden hätte, hätte sie ja zurückfragen können. Und wir sind gemeinsam zu diesen Entschlüssen gelangt. Das heißt, sie hat die Szene, sagen wir mal, bei Schirins Hochzeit, wo die Sache sehr viel konservativer abgehandelt wurde in der Ablaufe. Sie hat gesagt, die und die und die Szene ist so und so und so vorgesehen. Was macht man jetzt am besten? Und dann hat sie gesagt, ich würde das so machen. Und wenn du das da, das würde ich versuchen durchzudrehen. Und wenn unbedingt Zwischenschnitte nötig sind, dann in diesem und diesem und diesem und diesem Moment. Also das war klarer. Das war nicht wie bei diesem Film, sondern das war dann auch notwendig, eine gewisse Ordnung einzuhalten, schon wegen dem WDR. Denn wir hatten einen Produktionsleiter, der war festangestellter beim WDR, und einen ersten Aufnahmeleiter, der war auch festangestellt beim WDR. Und das sind Leute, die muss man entweder mit Autorität überfahren, oder man muss sich die Autorität leihen, sozusagen vom Redakteur. Aber das hatte die Helma alles nicht nötig, denn sie nahm sich diese Freiheiten meistens heraus gegenüber der Produktion, und die Produktion war das auch schon gewöhnt. Also insofern konnten wir uns eigentlich nicht beklagen. Der Redakteur war der Herr war Volker Canaris, ein sehr, sehr guter WDR-Fernsehredakteur, der dann leider verschwand. Er wurde dann Intendant beim Düsseldorfer Schauspielhaus. Und das war für Helma ein ziemlicher herber Verlust.
Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Nur noch einen ab. Doch, da hinten noch. Da.
Ja, ihr habt ja sehr lange gesprochen über die Freiheiten oder die Unfreiheiten eines Kameramenschen in dem kreativen Team und wie sich das also jeweils auswirkt und warum beispielsweise jetzt auch zufällig, ich weiß nicht genau warum, also auch viele weibliche Regisseure nun auf den Thomas verfallen sind. Aber ganz offensichtlich, es gab ja in der Zeit zwei Arten von Kameraleuten, die kenne ich ja auch alle noch von früher, ne? die sagt dann, also der Regisseur inszenierte die Szene im Studio oder am Location, wie auch immer. So, und dann kam der Kameramensch und sagt, wo soll denn jetzt die Kamera hin? Und dann sagt der Regisseur, ja, ich will die Kamera bitte hier hin und tu mir das 35er rein. So, okay. Das war vielfach auch sehr verbreitet, würde ich auch nochmal sagen, dass das englische Kino, wo auch der Regisseur, wo es zu den Regisseuren, zu den Aufgaben gehört, Storyboards zu entwickeln, also vorher schon am grünen Tisch bestimmte Ausstellungen vorzeichnet, so genau in ihren Größenverhältnissen, und die dann also sozusagen abfotografiert werden oder nachvollzogen werden. So muss man etwas freundlicher nachvollzogen werden. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt einen routinierten Altregisseur habe, das waren ja alles Männer zu der Zeit, dann hatten die vielfach eben auch Kameraleute, die wussten bei dem, da kriege ich immer genau gesagt, was ich machen soll, und ich mache ein schönes Licht dazu, und das ist es dann. Und wenn also jetzt eine neue Generation von Regiefrauen, also jetzt auf den Markt kommen, sozusagen, dann suchen die sich natürlich auch Kameraleute aus oder Mitarbeiter ganz allgemein, die natürlich auch diesen Freiraum, den sie noch als Neulinge haben, die ja noch nicht so verwurzelt sind, dass ich sage, genau hier, das mache ich mit dem 32er und das mache ich mit dem 50er und da mache ich einen Gegenschnitt und das habe ich mir vorher alles schon ausgedacht, sondern die kommen ja natürlich auch aus einer anderen Welt und und suchen die Freiheit, die sie selber sich als Frauen auch erstreiten wollen, suchen sie natürlich auch bei ihren Mitarbeitern. Und dann kommen sie also auf so Leute wie den Thomas zum Beispiel, der auch dafür bekannt ist, dass er sich auf die unterschiedlichsten Regisseure, auf die unterschiedlichsten Arbeitsweisen und auf die unterschiedlichsten Experimente auch mit Freuden einlässt. und damit experimentiert. Und deswegen ist es für mich ganz klar, dass bestimmte Filme natürlich immer bei dem Thomas gelandet sind. Weil, also du hast vorhin mal irgendwas gesagt, oder war das auch egal, wo du empfohlen wurdest, da sagst du, nee, das nicht, dafür musst du den Thomas nehmen. Dann nicht. Also man kriegt ja auch einen gewissen Namen, einen gewissen Ruf in der Branche. Und ich weiß, du hast halt eben auch den Ruf, ein sehr experimentierfreudiger Mensch zu sein und dich auch auf die unmöglichsten Dinge einzulassen, auf die sich andere vielleicht nicht einlassen würden oder nicht gerne und nicht gewohnt sind, sich einlassen zu müssen. Also du machst das mit großer Freude. Infolgedessen sind diese Verbindungen von Regie und Kamera persönlich jetzt schon eigentlich auch ein bisschen vorgezeichnet. Und das ist auch, sag mal, in deinem Öffnen, wenn man so guckt, was du alles gemacht hast und mit wem du alles gemacht hast, ist das eigentlich wunderbar abzulesen.
Tja, was soll man dazu sagen? Ich danke dir, du Lieber.
Ich wollte einfach nur fragen, wie Sie sich Ihre Regisseure, Ihre Stoffe aussuchen, weil Sie ja sagten, auch Aufgaben machen dann, also verbessern alles oder helfen Ihnen dann weiterzukommen in der Arbeit. Nach welchen Kriterien suchen Sie dann aus, die Stoffe?
Also das hört sich genauso an, wie wenn ich unter 5, 6 Drehbüchern ständig auswähle. Das ist leider nicht der Fall. So viel waren es nie auf einmal. Trotzdem habe ich mir die Freiheit genommen, zwischendurch Nein zu sagen. Und ich habe auch manchmal mit Regisseuren gedreht und das ging einigermaßen gut, aber am Schluss sagte ich, das ging jetzt einigermaßen gut, aber wir müssen das Experiment nicht wiederholen. Diese Frechheit nahm ich mir tatsächlich raus. Aber es gibt keine Kriterien. Es gibt keine Kriterien vorher. Ich habe das Drehbuch gelesen und das war irgendwie in irgendeiner Form interessant oder es war in keinster Form interessant und das entschied. Ich habe sehr vielfältige Interessen und sehr vielfältige Möglichkeiten, Sensibilatoren auszufahren oder Sensibilisatoren, sodass ich also glaube ich nicht, dass mir ein interessantes Drehbuch, wenn ich es lese, entgehen würde. Und dann habe ich mich natürlich mit den Leuten getroffen. Es gab Drehbücher, die nicht so wahnsinnig interessant waren. Dafür waren die Leute, die es machen wollten, außerordentlich interessant und umgekehrt. Das muss man riskieren. Ein bisschen riskieren muss man ja wohl bei einem freien Beruf.
Gibt's noch?
Warte mal.
Also du hast nicht nur mit vielen Regisseurinnen gearbeitet, sondern auch mit vielen Kameraassistentinnen. Das wollte ich noch sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt und das sind zum Teil später auch noch gute Kamerafrauen geworden. Also das... Aber bevor ich als absoluter, nur ausschließlicher Frauenfreund in Verruf gerate, wollte ich sagen, dass ich auch sehr gern mit Männern gedreht habe.
Eine letzte Frage.
Das haben wir nochmal erklärt.
Ja, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, es gab verschiedene Kameraleute, die auch hier waren, mindestens 3, die gesagt haben, sie lesen ein Drehbuch vorher überhaupt nicht, weil das sie so voreingenommen machen würde, was den Film betrifft, dass sie vielleicht die Vorstellung des Regisseurs überhaupt nicht mehr wirklich beim Drehen wahrnehmen würden. Und sie würden mit den Leuten sich treffen, also Godard ist ja auch so einer, den man nicht danach fragen darf, wie der nächste Film aussieht, mit dem man aber dann zusammen sein muss, um zu fühlen, ob man sich versteht, ob man sich persönlich versteht. Und diese Ebene, sich persönlich zu verstehen und kommunikationsfähig zu sein, das ist ja nun mal eine Schlüsselebene, wenn man einen Film zusammendreht. Könnten Sie sich vorstellen, auch so zu arbeiten, dass Sie sagen, ich will gar nicht wissen, was der für einen Film macht. Ich will wissen, ob ich mit ihm arbeiten kann.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie brauchen ja zuerst mal eine Diskussionsgrundlage.
Sie müssen ja erstmal sagen, guten Tag am Telefon, ich habe Ihr Buch gelesen, finde ich völlig uninteressant. Aber wenn Sie sagen, dass das Buch gar nicht so gedacht war, wie Sie es eigentlich wollen und dass das eigentliche Buch darin steht, dann treffen wir uns doch erstmal und unterhalten uns drüber, was Ihnen überhaupt so im Leben vorschwebt. Das kann man natürlich sagen, aber das ist nicht besonders kommunikativ. Ne? Aber das ist mir auch bisher nie passiert. Also einem Godard bin ich Gott sei Dank nicht begegnet. Godard soll sehr unangenehm sein beim Drehen, haben mir Schweizer Freunde gesagt, die mit ihm gedreht haben. Er hat manche Posten doppelt und dreifach besetzt und die Leute dann gegeneinander gehetzt. Also muss nicht unbedingt sein.
Gut, wir angesichts der Zeit und angesichts der Tatsache, dass wir heute Abend noch einen Programmpunkt haben und uns vielleicht noch kurz ausruhen, was auch immer, eine Kleinigkeit essen, umziehen wollen, und ich jetzt auch in dieser Sekunde keine Fragen sehe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Thomas Mauch, bei Hanna Pilatschik für das dritte Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Applaus